Ich möchte euch heute mitnehmen in den Innovationszirkel Nachhaltigkeit. Der Innovationszirkel Nachhaltigkeit ist ein Erfahrungsaustausch, den ich leite, indem ich Bauunternehmen, Bauträger, Architekten mit der Industrie verbinde. Heute haben wir als Gast Bosch Thermotechnik und wir werden heute in diesem Podcast erfahren, was es für neue Wärmepumpen gibt, die in den nächsten Monaten auf dem Markt erscheinen werden. Warum das natürliche Kältemittel so wichtig ist und was das für die Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel bewirken kann. Ob man zukünftig auch große Mehrfamilienhäuser alleine mit Wärmepumpen beheizen kann. Und ob auch die Erdwärmepumpe zukünftig das natürliche Kältemittel bekommen kann. All dies erfährst du in diesem Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Ja, nochmal ganz herzlich willkommen an unsere drei Gäste, Marco, Sebastian und Nico, die uns jetzt einmal durch das spannende Thema Wärmepumpe führen werden. Ich finde es schön, wenn wir als erstes einmal erfahren, mit wem haben wir es denn überhaupt zu tun? Deswegen, wenn ihr drei euch einmal kurz vorstellen mögt, Marco, Sebastian, Nico, wer seid ihr? Wie seid ihr überhaupt zu diesem Job gekommen? Und warum macht euch dieser Job so viel Spaß, mit Menschen umzugehen und, ja, ich sag mal, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten?
Ja, Nico, the stage is yours. Du darfst beginnen als Abteilungsleiter Kierkorn Neubau.
Du hast ja direkt was vorweggenommen, Marco. Ja, moin in die Runde. Ich komme hier aus dem hohen Norden. Nico Kaufmann, der Name, bin zuständig bei Bosch für den Bereich Neubau, also quasi die Kundengruppe Bauträger, Generalunternehmer, Fertighaushersteller, überall, wo gebaut wird, sind wir mit unserer Truppe unterwegs. Tobias, spannende Frage. Wie bin ich in diesen Job gekommen? Da muss ich ein klitzekleines bisschen ausholen. Ich hatte irgendwann so in der 10. Klasse gar keine Lust auf mein Abitur, weil Latein und Französisch überhaupt nicht mein Ding waren. Und der Vater meines besten Freundes hatte ein Sanitärheizungsgeschäft, wo ich immer meine Praktikas absolviert habe. Und tatsächlich war das dann auch der Einstieg. Also nicht bei Bosch, aber in der Branche. Habe ganz normal Sanitärheizung meine Ausbildung gemacht, dann den Meisterbrief oben drauf gesetzt und bin dann über dem Weg zu Bosch gelandet. Erst in den Flächenvertrieb, danach ins Key Account Management und dann schließlich in die Leitungsfunktion. Ja, warum mache ich das? Oder was macht mir besonders viel Freude? Jedes Gebäude ist anders, jeder Tag und jeder Kunde ist anders. Und es gilt ja tagtäglich, die Anforderungen, die irgendwie das Projekt oder auch die Kunden einem geben, irgendwie umzusetzen. In den meisten Fällen gelingt uns das sehr gut, dass wir für jedes Projekt die richtige Lösung haben. Und das macht einfach unendlich viel Spaß, vor allem mit dem tollen Team, das ich hinten dran habe. Und deshalb übergebe ich direkt mal weiter. Unter mir steht Sebastian, also Sebastian, Ball ist bei dir.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Sebastian Wiegand. Ich bin Teil des Teams vom Nico Kaufmann, betreue bei uns Teile von NRW und entsprechend dann auch Nordhessen noch dazu. Ja, mein Werdegang ist eigentlich ähnlich wie vom Nico. Ich bin gelernter Anlagenmechaniker, Sanitärheizung. Hab da in einem Unternehmen gelernt, was immer Junkers verbaut hat, also quasi auch immer schon Teil der Bosch-Gruppe. Bin dann immer schön mit gelben T-Shirts rumgelaufen, weil das quasi damals so die Marke und das Kennzeichen dafür war. Und irgendwann kam so der Moment, dass immer wieder mein Chef Kollegen aus der Industrie eingeladen hat, die Vorträge halten sollten und so ein bisschen weiterbilden. Und dann habe ich gedacht, ja, so eine Ausbildung, das kann ich auch. Und daraufhin habe ich dann natürlich auch meine Ausbildung abgeschlossen, habe in dem Bereich noch ein bisschen gearbeitet, habe mich dann weitergebildet und bin über Umwege dann auch glücklicherweise zu Bosch gekommen. Habe dann da 5 Jahre den Flächenvertrieb gemacht, also den Heizungsbauer und die Fachhandwerker betreut. Habe dann natürlich auch sehr, sehr viel Praxiserfahrung gesammelt, gerade von Baustellen und bei der Umsetzung und der Planung. Und bin jetzt seit 2 Jahren halt im Bereich Projektierung und Neubau tätig.
Sehr schön. Dann, Marco, wie ist bei dir?
Dann würde ich zuletzt nochmal übernehmen und dann auch gleich weiter durch die Folien moderieren. Ja, ich habe mittlerweile 30 Jahre Heizungsbranchenerfahrung auch im Bereich Heizungssanitär. Habe das selber mal gelernt als Gaswasserinstallateur. Und da muss ich zu sagen, das ist schon so ein Stück weit Familientradition. Mein Opa ist Schmied gewesen, da gab es diesen Beruf vor 70, 80 Jahren noch gar nicht. Und mein Onkel, der ist mittlerweile Leiter von einem großen Planungsbüro, also steckt das eben ein Stück weit in den Genen drin und habe mich dann auch wieder Nico zum Meister weitergebildet, habe viel in Handwerksunternehmen noch tätig sein dürfen in unterschiedlichsten Aufgaben, über eine Kundendienstleitung bis dann auch zur Projektleitung. Ja, und dann hat es mich dann irgendwann in die oder in den Vertrieb verschlagen, also auf die andere Seite, da wo es auch schön grün ist, und bin jetzt seit Mai 2018 im Unternehmen und da für den Bereich Münsterland-Emsland zuständig und habe da den Neubau in der Verantwortung. Und was macht mir besonders viel Spaß? Du bist natürlich immer am Zahn der Zeit. Es hat sich viel in den letzten Jahren verändert, auch von der Technologie, also Transformation, zwei Stück durfte ich mitmachen. Vom Heizwert zum Brennwert und jetzt die größte eigentlich vom Brennwert zu elektrifizierten Produkten, und das mitzubegleiten dürfen, ist natürlich total gut. Vor allen Dingen merken es auch die Kinder, dass man ein Stück weit mit Wärmepumpen zu tun hat. Das haben die auch begriffen, und von daher freut es mich, ein Teil dieser neuen Technologie sein zu dürfen.
Vielen Dank. Ja, also das ist erstmal ganz toll. Ihr alle drei kommt aus der Praxis. Also wenn wir später Fragen haben, auch zur Umsetzung, zu Herausforderungen auf der Baustelle, haben wir, glaube ich, drei ganz kompetente Ansprechpartner hier mit dabei, sodass ich auch sehr gespannt bin, was uns in der Fragerunde erwartet. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was lernen. Und da ist die Frage, warum gerade Bosch? Also Bosch ist ja, glaube ich, ein Name, der bei jedem im Kopf ist. Aber warum glaubt ihr, dass ihr einen wirklich zukunftsweisenden Arbeitgeber dort habt, den wir uns alle genauer anschauen sollten und weiter damit zusammenarbeiten sollten?
Also ich würde das in zwei Teile aufteilen. Zum einen haben wir natürlich die Produktseite, aber auch die Menschen, die in den Teams arbeiten. Das macht natürlich die Arbeitsumgebung und auch nachher die Qualität der Arbeit aus. Und wir vom Team Neubau sind einmal bundesweit aufgestellt. Es gibt 10 Kollegen, die bundesweit für euch für die Neubaufragen zur Verfügung stellen. Aber wir holen in diesen Projekten und auch in Produktfragen natürlich alle Akteure ab. Das heißt, es gibt nicht nur uns, sondern auch die Kollegen im Flächenvertrieb. Und die unterstützen uns zum Beispiel auf der Fachhandwerkerseite. Und somit sind die Ergebnisse immer Teamergebnisse. Und das macht es nachher in Summe auch in der Arbeitsqualität meiner Meinung nach aus. Dann würde ich das Thema Bosch gesamtheitlich noch einmal beleuchten wollen. Das wäre der zweite Teil deiner Frage. Die ursprüngliche Vision von Robert Bosch war mal, Bosch Technik fürs Leben zu schaffen. Und das spiegelt sich aktuell in 4 Sektoren eigentlich wieder. Also wir bewegen uns im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik, also das, was mit Mobilität zu tun hat, in der Industrietechnik, im Maschinenbau. Wir selber sind in der Energieerzeugung und Verteilung ansässig, also in der Gebäude- und Energietechnik. Aber auch die Gebrauchsgüter, da kennt man zum Beispiel Powertools, Bosch, Siemens Hausgeräte und so weiter, sind Teil der Unternehmensgruppe. Und das macht uns natürlich äußerst widerstandsfähig zu äußeren Einflüssen, die ja momentan auf uns einprasseln. Und jetzt nochmal eine Frage an dich, Tobias. Was glaubst du, wie viele Patente Bosch im letzten Jahr, also im 2024, am deutschen Patentamt angemeldet hat?
Sehr gute Frage. Schätzen. Also natürlich ganz, ganz schwer. Also ich habe immer noch im Kopf, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ihr die seid mit den meisten Patenten weltweit.
Ja, das ist richtig.
Gut, ich sag mal 1.000.
Also wir haben in 24 4.500 Patente angemeldet, und das zeigt ein Stück weit meiner Meinung nach ganz deutlich auch die Innovationskraft von so einem Unternehmen wie Bosch, und damit sind wir absolut zukunftsfähig, und ich glaube, es ist schwer, dass wir als Unternehmen so ins Wanken kommen, dass wir irgendwann nicht mehr am Markt bestehen werden.
Ich hoffe, dass das so ist, aber natürlich sagt niemals nie, das ist natürlich auch so ein Punkt, keiner kann in die Zukunft schauen, aber ich glaube, ihr seid echt optimal vorbereitet. Was ist die Vision, die dahinter steht, die ursprünglich mal Robert Bosch, aber jetzt natürlich durch die Vorstände und durch euch dort vertreten werden soll?
Also zum einen sind wir natürlich auch ertragsorientiert, das zeigt sich natürlich in den Umsätzen. Ich habe jetzt die aktuellen Geschäftszahlen noch nicht bekommen, daher habe ich auf eine Folie von 2023 zurückgegriffen. Also wir machen weltweit 91,6 Milliarden Euro Umsatz Und was machen wir eigentlich mit diesem gesamten Umsatz beziehungsweise mit dem Gewinn, der sich daraus einstellt? Ein Großteil der Gewinne wird reinvestiert ins Unternehmen, in den Bereich Forschung und Entwicklung. Das hat Robert Bosch damals in seinem Testament schon so verankert. Und 1964 ist daraus die Robert Bosch Stiftung entstanden. Also wir investieren nicht nur ins eigene Unternehmen, sondern auch gemeinnützig. Und seit 1964 sind 2,5 Milliarden in gemeinnützige Projekte investiert worden. Vielleicht kennt man die Robert Bosch Schule in Stuttgart. Das ist so das, was man vielleicht auch bei uns aus der Region noch mitbekommt. Und ich finde, das ist eigentlich die Vision von Robert Bosch. Und Robert Bosch ist 1940, meine ich, oder so was verstorben. Und der Leitsatz gilt halt immer noch. Und ich finde, das ist das, was es nachher als Unternehmen gesamtheitlich auch ausmacht. Und das ist auch die Vision, die wir haben.
Das heißt, dass man eine gewisse Verantwortung hat, dass man jetzt ganz, ganz viel Geld, die Zahlen sind für uns Mittelständler natürlich utopisch. Ich müsste erstmal die Nullen zählen, was da so drankommt. Aber dass man mit dem Geld etwas Gutes macht und nicht es in was weiß ich was investiert. Und somit halt auch, um zurück auf das Thema zu kommen, nachhaltig investiert und unterstützt. Ich würde gerne den Schwenk machen, dass wir zur Technik kommen. Warum ist das natürliche Kältemittel, was ja zurzeit in aller Munde ist, egal ob man jetzt über eine Messe geht oder ob man irgendwo die Socials aufmacht, in aller Munde? Wenn du vielleicht uns erst nochmal erklären kannst, was ist das überhaupt? Was verbirgt sich dahinter? Weil ich glaube, dass nicht jeder auf dem technischen Stand ist, wie ihr das seid, sondern dass ihr uns einfach mal ganz einfach erklärt, was ist das, was für Herausforderungen stehen da vor uns in den nächsten Jahren?
Erstmal würde ich mal so ein Stück weit beleuchten, wo finden wir denn eigentlich überall Kältemittel und wo brauchen wir das eigentlich? Und es hängt quasi in der Klimaanlage des Autos beziehungsweise auch in den Splitgeräten benötigen wir das, um Energie zu transportieren, in Kühl- und Gefrierschränken und natürlich auch in den Wärmepumpen. Welche Aufgabe hat das Kältemittel in so einem Kältekreislauf denn eigentlich? Weil das ist ja eigentlich die entscheidende Aufgabe. Und das Kältemittel nimmt Energie auf von einer Wärmepumpe aus der Umwelt idealerweise. Es transportiert die Energie im Kältekreislauf und gibt diese dann auch wieder ab über den Verflüssiger, zum Beispiel an so eine Fußbodenheizung. Und das ist die Kernaufgabe von einem Kältemittel. Und wir unterscheiden zwei Kategorien. Hier oben seht ihr einmal die natürlichen Kältemittel und wir haben die künstlich erzeugten Kältemittel. Und die haben einen relativ großen Impact nachher in Form von CO2 beziehungsweise Umweltschaden, wenn diese Kältemittel in die Umwelt gelangen. Und deshalb haben wir uns zwei Themen auf die Agenda geschrieben. Zum einen müssen wir sicherstellen, dass Anlagen, die ihre Lebenszeit erreicht haben, auch entsprechend rückgebaut und in den Rohstoffzyklus zurückgeführt werden, inklusive des Kältemittels, das nicht in die Atmosphäre gelangen darf. Aber wir müssen auch unser gesamtes Portfolio kurzfristig umstellen. Und nur damit man mal so ein kleines Gefühl dafür hat, welchen Impact zum Beispiel so ein R410A hat, am Beispiel von einem Kilo, ihr seht hier den Wert von 2088, das sind 2,088 Tonnen CO2, die das Kältemittel bei einem Kilo, wenn es in die Atmosphäre entweicht, erzeugt. Mit dieser Menge oder diese Menge ist leicht zu setzen, wie in einem Familienhaus zum Beispiel, das mit Erdgas beheizt wird, wo ich einen gleichen Emissionseintrag habe, bei der Beheizung von diesem Gebäude in einem Jahr bei 10.000 Kilowattstunden Wärme. Also das heißt, ein KW hat circa 0,2 Kilogramm CO2-Emissionen. Und genau das ist der Grund, warum es so wichtig ist, zum einen die Strategie umzustellen, auf der anderen Seite aber auch diese Rohstoffe zurückzuführen.
Damit ich es richtig verstehe, ein Kilo dieses gängigen Kältemittels R410A hat den gleichen Impact wie 10.000 Kilowattstunden Gas, die wir dort in der Heizung verbrauchen würden.
Genau, richtig zusammengefasst, Tobias, ja.
Wow, also das ist wirklich mal, wir sprechen immer drüber, wir sprechen über diese Zahlen und Zahlen sind ja immer schwer zu verstehen, wenn man keine Vergleiche hat und deswegen ist immer wichtig, wie kann man das Ganze visualisieren und ich glaube, dieser Vergleich ist wirklich sehr gut. Also eure Strategie ist es, das Ganze umzustellen auf natürliche Kältemittel.
Genau, dazu passt eigentlich auch total gut die nächste Folie. Du siehst jetzt hier nochmal das Portfolio. Und das ist im Grunde genommen unsere Mission in naher Zukunft, die eingeführten Produkte mit R290 am Markt zu platzieren. Ja.
Hier steht ja schon einiges da drauf, wenn wir die Ursprungsfrage auch aus dem Teaser haben. Was gibt es Neues von der ISH? Was sind so die Sachen, die ihr dort mitbringt und uns erzählen könnt, die in den nächsten Monaten oder Quartalen dort auf uns zukommen? Was sind die Produkte, die wir dort kennen müssten?
Ich würde einfach mal mit unserem Produkt anfangen, was wir auch schon 2,5 Jahre im Markt platziert haben. Also das heißt, wir haben bereits Erfahrungen mit dem Kältemittel R290, die seit 2,5 Jahren, da hattest du ja auch das Vergnügen, die Anlagen bei dir einsetzen zu dürfen. Wie viel hast du aktuell so im Einsatz bei dir, Tobias?
Ich würde sagen, zwischen 50 und 60 Stück müssten da bei unserem Kunden aktuell laufen. Also wir durften ja eine der ersten Prototypen in Lahr testen, wo sie dann 3 Monate lief und ihr von der Ferne drauf geguckt habt, ob alles rund läuft. Und das hat es. Und seitdem, also seit knapp 2 Jahren setzen wir sie jetzt ein. Also wir haben früher wenig Luftwasserwärmepumpen verkauft, weil einfach die Kunden Angst hatten vor Geräuschemissionen. Die sind ja nicht so effizient wie die Erdwärmepumpe und hat viele Bedenken. Und seitdem wir genau die bei uns vors Büro gesetzt haben und den Anbau unseres Büros damit beheizen, gehe ich mit jedem Kunden im Erstgespräch in der Pause, so ein Erstgespräch dauert so 3 bis 5 Stunden, einmal nach draußen und wir gucken sie uns an. Und meistens läuft sie auch, weil sie entweder gerade heizt oder kühlt, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Und die Kunden können sich einfach anschauen, anhören, gehen einmal rundherum, anfühlen, was ist überhaupt für ein Material. Und seitdem habe ich kein Problem mehr, Luftwasserwärmepumpen zu verkaufen. Ja, die ist ja gar nicht laut und die sieht ja gar nicht so schlimm aus, wenn sie dann bei mir im Vorgarten steht. Und ich finde, da habt ihr mit dieser Technik auch echt einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, danke. Danke für das positive Feedback. Also es hat sich eine Menge getan. Wir haben hier bei dem Produkt den Fokus auch auf die Baugrößen gelegt. Also wir haben eine Bauhöhe in den Größen 5 oder beziehungsweise 4 bis 7 von 800. Also geht problemlos unter so ein Küchenfenster. Und auch die Innenheit, die Hydraulikeinheit ist sehr, sehr kompakt. Stellfläche, Quadratmeter in den kleineren Wärmepumpenräumen meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach eine ideale Größenordnung mit einem sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad in der Ausstattung. Ja, als Ergänzung gibt es noch eine neue Serie, die nennt sich zukünftig 8800er. Was bedeuten eigentlich diese Zahlen bei uns? Je höher die Zahl, desto höher ist die Ausstattung. Die Wärmepumpe wird ihren Platz in den Beständen finden, aufgrund von dem relativ hohen Temperaturniveau, was sie mit dem natürlichen Kältemittel. Aber die ist auch ideal für Neubau, für Wohneinheiten 8 bis 10, wo wir eine Beheizung und eine Energieversorgung warmwasserseitig über die Wärmepumpe sicherstellen können. Das Kältemittel ist auch hier natürlich Propan R290 und wir leben das Thema Modularität. Also ihr habt die Einheiten gerade schon bei der 5800er beziehungsweise 6800er Serie gesehen. Das heißt, wir denken modular, versuchen viele Komponenten wiederzuverwenden, die auch unsere Fachhandwerker kennen und das ist dann nachher auch das Ergebnis, dass man auch in Produktneuentwicklung deutlich schneller unterwegs ist, als wenn man jedes Rad neu erfinden würde.
Ja, sehr schön. So ähnlich ist es bei euch auch. Die 3000er-Reihe, die 5000er, die 7000er, umso höher die erste Zahl, umso wertiger ist das Produkt. Oder wie muss ich das verstehen?
Genauso ist es richtig beschrieben, ja.
Jetzt haben wir bislang viel über Luftwasserwärmepumpen gesprochen. Mhm. Wie sieht das bei Solemaschinen, bei Erdwärmepumpen aus? Gibt es die auch schon mit dem natürlichen Kältemittel?
Also wir hatten ja jetzt die Weltleitmesse in Frankfurt und haben da unsere Wärmepumpenportfolio das erste Mal innen aufgestellt mit dem natürlichen Kältemittel R290. So. Und das war die Herausforderung auch vom Engineering nachher. Wir haben als Kältemittel ein brennbares Kältemittel. Man musste jetzt keine Angst davor haben, wenn das Sicherheitskonzept passt.
Also wir sprechen ja immer von diesen R. Also ich glaube, die wenigsten von uns wissen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. R290, was ist das umgangssprachlich?
Also ich würde sagen, das ist Propan ist, der Anteil ist 90%. Dann gibt es noch ein paar Zusatzstoffe, die mit reinkommen. Aber man kann im Grunde genommen sagen, dass es ein natürliches Kältemittel ist. Und wir kennen es vom Grillen, mal ganz plakativ gesagt. Das ist die 5 Kilo oder 11 Kilo Flasche, die quasi bei dir unten drunter steht.
Ja. Also das Verrückte ist, wir wollen jetzt in der Energiewende vorankommen und haben ein umweltschädliches Kältemittel, schaffen auf der anderen Seite alle unsere Gasheizung ab und nehmen jetzt quasi Gas als Kältemittel für die Wärmepumpe. Ist das richtig?
Genauso ist es zusammengefasst. Ich würde nochmal ein Stückchen weitergeben. R290 ist halt auch relativ leicht verfügbar und auch günstiger. Das, was nachher herausfordernd ist, ist das Sicherheitskonzept. Und nur mal so für euch als Beispiel, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir 1 Kilogramm Propan innen aufgestellt lagern, also ihr habt alle größere Mengen bei euch in den Kellern stehen oder in den Garagen, also ich spreche jetzt von 1 Kilo, und dieses flüssige Propangas in der Flasche entweicht, verdrängt dieses Gas 500 Liter Luft. Aber man merkt halt, dass dieses Gas gut gehandelt werden muss, und wir von Bosch, von der Engineering-Seite, haben das so gelöst, dass wir den Kältekreis entsprechend kapseln, so, und über ein Kanalsystem, über eine Ventilatorbox und natürlich eine entsprechende Sensorik, die dann auch in einem Havariefall das Gas in der Kältebox erkennt, kontrolliert abführen. Und der Betreiber wird natürlich entsprechend dann über diese Informationen mit einer Push-Nachricht versorgt, sodass dann das Sicherheitskonzept dieser Anlage greift und wir gefahrlos auch eine Wärmepumpe im Bereich Sohle mit Kältemittel Propan innen aufstellen können.
Also zusammengefasst, das Problem oder die Herausforderung war es in den letzten Jahren, durch das Wechsel des Kältemittels ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, wie man diese Geräte nach innen stellen kann. Also dass die Luftwasserwärmepumpen, ist der Kältekreis ja in der Außeneinheit. Das heißt, da haben wir dieses Problem nicht. Du hast es gerade gesagt, das Kältemittel, also das R290 ist schwerer als Luft, würde sich sonst im Keller oder im Hauswirtschaftsraum irgendwo auf dem Boden absetzen. Und wenn dann wirklich viele ungünstige Faktoren zusammenkommen, wir hatten es im Vorgespräch gesagt, eine gewisse Temperatur, eine gewisse Durchmischung, dann könnte es zu einem Brand oder zu einer Verpuffung dort kommen. Und das ist, wir sind in Deutschland, wir wollen natürlich das dreifache Hosenträgerprinzip, und das war die Herausforderung, die ihr in den letzten Jahren meistern musstet.
Genau, in dem Fall würde ich sagen, sind wir nicht überreguliert, sondern wir haben die passenden Möglichkeiten gefunden, um da eine sichere Betriebsweise zu gewährleisten. Ja, also mit dem Bereich Sohlewärmepumpen sind wir dann eigentlich auch schon soweit durch. Also die werden auch verfügbar sein ab Anfang 2026 mit dem entsprechenden Sicherheitskonzept, ja.
Gut, das ist erstmal positiv. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr eingeschränkt von der Technologie. Wir können genauso eine Luftwasserwärmepumpe wie eine Erdwärmepumpe wählen, die ab nächstem Jahr dann verfügbar ist, und haben bei beiden das natürliche Kältemittel, haben ein Sicherheitskonzept, wo wir uns keine Sorgen machen müssen. Also so wie du es mir im Vorgang geschrieben hast mit den ganzen einzelnen Funktionen, bin ich da relativ tiefenentspannt. Aber es hat mir auch mal wieder deutlich gemacht, dass so der Gasgrill, den man dann zu Hause hat, man vielleicht mit ein bisschen zu wenig Sicherheitsdenken dort umgeht. Also wenn ich überlege, erstmal diese Gasflasche dann im Auto zu transportieren, wer sitzt da vielleicht noch alles mit im Auto in dem Moment, dann steht sie irgendwo in einem geschossenen Raum, und all da hat man ja auch diese Sicherheitsrisiken. Hier ist jetzt von eurer Seite ein Konzept, wo man sich als Endkunde keine Sorgen machen muss.
Genau, richtig, ja.
Gut, wenn wir jetzt einmal schauen, wir waren jetzt eher so bei Einfamilienhäusern, kleineren Mehrfamilienhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern. Eine der Bedenken ist ja immer, wenn wir jetzt mal Großprojekte bauen wollen, mal wirklich ein größeres Mehrfamilienhaus mit vielen Wohneinheiten, kann man das inzwischen auch sinnvoll mit einer Wärmepumpe betreiben, idealerweise sogar mit natürlichem Kältemittel? Oder ist da weiter, dass man eher zu Hybridlösungen geht und das noch nicht funktioniert?
Also für den Neubau müssen wir ganz klar sagen, ja, es funktioniert. Es funktioniert mit natürlichem Kältemittel und es funktioniert auch effizient. Und deshalb verschiedene Gründe. Zum einen haben wir natürlich, wie ihr seht, unser Portfolio nochmal deutlich erweitert, auch in den großen Leistungsbereichen. Von der Leistungsseite her schon relativ große Gebäude mit abdecken. Aber wenn wir uns nochmal auf die Funktion einer Wärmepumpe konzentrieren, beziehungsweise was beeinflusst eigentlich den Verbrauch, ist es im Schwerpunkt die Temperatur, die ich benötige, um das Medium weiter zu erheizen. Und da gibt es eine ganz tolle Ergänzung im Portfolio, die nennt sich Flow 7002. Das ist eine Wohnungsstation. Erstmal sagt man, okay, eine Wohnungsstation, die haben ja viele, aber wir haben in diese Wohnungsstation einen elektrischen Durchlauferhitzer integriert. Was hat das für Vorzüge im System gedacht dann nachher? Wir können auf der Wärmepumpenseite konstante niedrige Temperaturen fahren, 40 Grad circa im Vorlauf. Also das heißt, wir haben da auch einen idealen Energieoutput und einen geringen Energieeintrag, den wir benötigen. Und wir bereiten hygienisch nachher oben in der Wohnung das Trinkwasser. Also das heißt, das Trinkwasser wird hier im Plattenwärmetauscher vorgewärmt auf circa 30 Grad. Also 40 Grad liefern wir am Vorlauf an, kriegen circa 20 bis 25 Grad aufs Medium übertragen und den letzten Temperaturhub machen wir elektrisch. Das bedeutet fürs System, wir transportieren nur niedrige Temperaturen, haben dadurch eine maximale Effizienz und auch eine Erhöhung der Lebensdauer im System nachher. Für den Erwerber bzw. für den Investor haben wir eine relativ einfache Nebenkostenabrechnung in Form von zwei Wärmemengenzählern, die an den Vorlauf, an den Rücklauf angeschlossen werden und einen Kaltwasserzähler. Und somit habe ich eine relativ einfache Messbarkeit der Energiemengen. Und das macht es nachher in Summe im System aus. Ich zeige das nochmal hier, wie es dann aussehen kann. Wir haben hier unsere Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel, also die Wärmeerzeugung. Dann wird es im System verteilt über einen Pufferspeicher mit konstanter Temperatur und in der Übergabe nachher auf Temperaturniveau gebracht. Und das verstehen wir als Systemlieferant. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir dieses Projekt auch mit unserer Manpower, die wir am Anfang nochmal ja auch dargestellt haben, in den Regionen von vorne bis hinten mit begleiten.
Das bedeutet vom Verständnis her, es ist aus eurer Sicht effizienter, jetzt nicht die sonst hohen Temperaturen mit der Wärmepumpe selbst herzustellen und halt in einem Speicher vorzuhalten für die einzelnen Wohnungen oder Wohnungsstationen, sondern halt wirklich mit einer mittleren Temperatur aus der Wärmepumpe zu kommen und die Spitzen nur bedarfsgerecht in den einzelnen Wohnungen zu erzeugen.
Richtig, genau. Also
ja, wenn wir jetzt nochmal über den Tellerrand hinausschauen, wir haben jetzt ganz viel über Wärmepumpen gesprochen und ich denke, der ein oder andere hat sich die Fragen aufgeschrieben, die er gleich stellen möchte. Aber wenn wir erst noch mal einmal über den Tellerrand hinausschauen, was erwartet uns von euch in Zukunft? Beziehungsweise was gibt es sonst noch für Produkte, die ihr mit anbietet, die wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben sollten?
Es gibt natürlich Wärmepumpen auch zum Luftheizen. Da spricht dann von den Klimasplitgeräten und unseren Komfortgeräten.
Ist das für uns was, wo wir uns in Zukunft mit beschäftigen sollten? Also eine Luft-Luft-Wärmepumpe, also quasi auf die Fußbodenheizung zu verzichten und halt über ein Lüftungssystem zu beheizen? Siehst oder seht ihr da eine Zukunft, dass wir da mal über den Tellerrand hinausschauen sollen?
Also es gibt ein Projekt, das nennt sich bei uns Ventilation-Based Heating. Und das ist dieses Luft-Luft-basierte Heizen. Und funktioniert im Grunde genommen auch mit unseren Standardkomponenten. Das ist die Lüftungsanlage Vent 5001. Und gibt es einen Wärmeübertrager dahinter geschaltet. Und da haben wir Projekte oder Pilotprojekte jetzt umgesetzt. Und das wird sicherlich ein spannendes Thema für die Zukunft werden. Wie wird die Energieversorgung unserer Gebäude künftig aussehen? Und wie gesagt, ein Teil dieser Komfortprodukte ist sicherlich auch unser Smart Home.
Und ja, da bin ich gespannt, wie sich in den nächsten Jahren das Thema Energiemanagementsystem, Schnittstellen zu Photovoltaik, Wallboxen und alles sowas weiterentwickelt. Wobei relativ viel bietet ihr da jetzt ja schon an.
Genau, also was resultiert auch aus diesem Bosch Smart Home System? Wir haben daraus ein eigenes Energiemanagement entwickelt. Was macht dieses Energiemanagement? Es ist gar nicht komplex, es ist relativ einfach. Wir lenken Energieflüsse, indem wir Verbraucher an- und ausschalten. Mal angenommen, wir haben hier oben einen PV-Ertrag und ich habe ein Szenario hinterlegt, ich möchte mit PV auch kühlen. Dann ist das in dem Controller hinterlegt, hinter der Intelligenz und ich kühle aktiv nur mit PV-Strom. oder ich lade mein E-Bike oder whatever an Komponenten von Bosch in dem Gebäude verbaut sind, stelle ich meine Waschmaschine an oder eine Spülmaschine und das macht es nachher aus, dass eigentlich dieser Energiefluss intelligent gesteuert wird, ohne dass ich großartig eingreifen muss.
Ja, wenn wir das Ganze einmal zusammenfassen, ihr habt jetzt natürlich relativ viel präsentiert und natürlich aus eurer eigenen Sicht klar, dass für euch Bosch die Marke welche ist und natürlich der Ansprechpartner für uns. Wenn ihr das einmal zusammenfasst, warum sollten wir als Bauunternehmer, Bauträger und Architekten mit euch zusammenarbeiten? Was ist der Mehrwert von der Bosch-Gruppe?
Also für uns sind es im Grunde genommen drei wesentliche Gründe. Der erste Grund ist, wir sind vor Ort bei euch, wir unterstützen euch auf den Baustellen. Wir sind zu Beginn des Projektes für euch da in der Auslegung der Wärmepumpe und in der Entscheidungsfindung für die richtige Energieerzeugung. Aber auch das Thema Back- oder After-Sale in Form von Kundendienst und auch technischer Beratung ist für uns extrem wichtig und ich glaube eine feste Säule auch für unsere Partner. Das macht uns weiterhin als Unternehmen aus. Wir können bereits Elektrifizierung und Digitalisierung, wir müssen da nicht jetzt mit anfangen, sondern leben das schon seit vielen, vielen Jahren und haben ein entsprechendes Know-how aufbauen können. Und das zeigt sich, denke ich mal, auch in den Produktneuheiten, die wir jetzt präsentiert haben. Also wir stellen unser gesamtes Portfolio auf das neue Kältemittel R290 aus den bekannten Gründen, die wir vorhin in den Folien erläutert haben, um. Und der dritte entscheidende Grund ist, wir investieren nach wie vor in Technologien und als ein Beispiel hat sich das Management 1 Milliarde aus dem Portemonnaie genommen und wird diese bis 2030 in die Wärmepumpentechnologie für Forschung und Entwicklung investieren. Also von daher sehr, sehr große Zahlen und ich würde uns schon als Technologiekonzern bezeichnen, ja.
Also ihr nehmt dieses Thema wirklich ernst und glaubt an die Wärmepumpe. Auch wenn jetzt die Regierung ja da immer wieder daran zweifelt, die sich gerade bildet, ihr glaubt, das ist die richtige Technik für die Zukunft, zumindest für die nächsten Jahre, so wie wir es sehen können.
Genau so. Also ich würde unser Management schon als sehr zukunftsweisend sehen. Also das heißt, die investieren natürlich sehr, sehr gezielt und vorausschauend. Und wenn das bei uns gemacht wird, dann ist das eine zukunftsfähige Technologie, auch für die Bestände.
Ja, vielen Dank, Marco, Sebastian und Nico.
Dies war der erste Innovationszirkel Nachhaltigkeit im neuen Format. Ich hoffe, ich habe dir ganz viele Informationen geben können. Wenn dich das Thema interessiert, du selber Bauunternehmer, Bauträger oder Architekt bist oder ein Industrieunternehmen vertrittst, was die Baustoffe herstellt, die Technik herstellt oder ein ganz tolles, innovatives Produkt hast, auch als Startup, dann schreibe mich gerne an info@tobiasstahl.de und ich würde mich unwahrscheinlich freuen, dich bei einem der nächsten Termine hier im Innovationszirkel als neuen Teilnehmer begrüßen zu dürfen oder als Industriepartner, der sich selber, sein Produkt und seinen Weg im Sinne der Nachhaltigkeit beschreiben möchte. Ich freue mich auf dich.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.